Well, good evening, everybody. I'm Anthony Giddens, the director of the LSE. It's my great pleasure to welcome everyone here this evening, and especially to extend an LSE welcome to distinguished guest, Dr. Angela Merkel. Dr. Merkel is chair and leader of the Christian Democrat Christian Social Union parliamentary group in the Bundestag. She has been the leader of the opposition since spring 2000. Dr. Merkel is in some ways atypical of senior German politicians. She was brought up in East Germany and so lived much of her early life under a communist government. She was not able to speak openly about her politics until after the collapse of the regime in 1989. As a result, she came to politics late after a career as a quantum chemist. Dr. Merkel's rise up the German political ladder during the 1990s was remarkable. She joined the Movement for Democratic Departure in East Germany at the end of 1989 and became its press spokeswoman soon afterwards. In 1990, she joined the Christian Democrats and was elected a member of the Bundestag. In 1991, she became Federal Minister for Women. In 1994, Minister for Environment, and from 1998, she was General Secretary to the Christian Democrats. She was elected Chair of the Christian Democrats in the period I mentioned, April 2000. Dr. Merkel began her leadership of the party at a difficult time in its history. The Christian Democrats had dominated German post-war politics. They had been in charge for 36 of the first 51 years of the German Republic. For 25 years, until 1998, the Christian Democrats, of course, were led by Helmut Kohl. However, when the party and Kohl suffered after a funding scandal in the late 1990s, Dr. Merkel was among the first of her party to call for an end to the Kohl era. Her call for politics without lies has proved popular, and will be popular here too, I think. Newspaper reporters, this is off the record. Dr. Merkel argues for a new social free market economy, stressing that new global challenges mean the need for more competitive, freer markets, markets which build on education and skills, and this is the topic that she will speak about tonight. So I ask you, please, give Dr. Merkel a very warm LSE welcome.
Thank you, Professor Giddens, for welcoming me. I wanted to speak in German, and I hope everybody is able to have a translation facility or is able to understand German fluently, and maybe if we make questioning and answering, I can switch to English, but it's better to tell it to you in the proper language, all these. I mean, in the proper language for me, because I would like, at the LSE, I would like to be specific and precise, and if I speak about all this German legislation which we have to change, it's better to do it in the mother tongue. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass ich heute Abend hier die Möglichkeit habe, zu Ihnen über die Situation in Deutschland und die Herausforderungen über die Herausforderungen, die sich aus der Globalisierung ergeben, zu sprechen darf. Herr Professor Giddens, wir hatten eben schon eine Diskussion, die sich mit der Frage der Urheberschaft des dritten Weges beschäftigt. Wir in Deutschland von der Christlich-Demokratischen Union waren immer der Meinung und sind der Meinung, dass die soziale Marktwirtschaft, so wie sie ausgehend von Ludwig Erhard Deutschland zum Erfolg geführt hat, dass diese soziale Marktwirtschaft der dritte Weg zwischen Sozialismus und purem Kapitalismus ist. Aber ich möchte heute Abend hier keinen Urheberstreit führen, sondern über das sprechen, was uns heute alle gemeinsam bewegt in dieser Welt. Und das ist die Tatsache, dass wir in einer globalen Welt leben und dass diese Welt sich durch den Übergang von der Industriegesellschaft zu einer Informations- und Wissensgesellschaft dramatisch verändert hat. Ich persönlich glaube im Übrigen, dass es sich lohnt, auch nochmal darüber nachzudenken, warum das sozialistische Weltsystem, also die Sowjetunion und all die sozialistischen Länder, ausgesprochen Mitte der 80er Jahre in eine Krise kamen, aus der sie sich nie wieder erholt haben. Und für mich ist die Begründung, und das heißt auch die Begründung für das Stattfinden der deutschen Einheit, die Begründung die, dass zusätzlich zu der Liebe zur Freiheit, die die Menschen immer hatten in den sozialistischen Diktaturen, der Punkt einer wesentlichen ökonomischen Änderung kam. Das heißt, die Informations- und Wissensgesellschaft hat dazu geführt, dass die Diktaturen überhaupt nicht mehr ökonomisch effizient arbeiten konnten. Denn sie können nicht den Menschen am Tag sagen, ihr müsst alle Informationen aufnehmen, sie zu Wissen verarbeiten, um ihnen am Abend nach Ende der Arbeitszeit zu erklären, dass jetzt die Menschen vergessen müssen, dass sie denken können, dass sie Wissen kombinieren können, Fakten kombinieren können und stattdessen jetzt wieder an ihre politischen Diktatoren glauben sollen. Und diese Ineffizienz, im Übrigen am besten erkannt von Ronald Reagan, ob intuitiv oder durch Erkenntnis sei dahingestellt, aber erkannt von Ronald Reagan und umgesetzt in seinem SDI-System, dieses hat die Russen letztendlich in einem ganz kurzen Zeitraum in die Knie gezwungen und ökonomisch und militärisch in die Hinterhand gebracht. Und das war einer der wesentlichen Bausteine, die zum Zusammenbruch des Sozialismus geführt haben. Und der Punkt, mit dem wir uns jetzt in Deutschland auseinandersetzen, in diesen Jahren, ist der Punkt, das zu verstehen, um daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Denn Deutschland hat natürlich nach der Wiedervereinigung sich eine ganze Zeit erst einmal mit der Frage beschäftigt, wie können wir in Deutschland gleiche Lebensbedingungen herstellen. Und dieser Fokus auf uns selber in Deutschland hat dazu geführt, verschiedene Reformen letztlich nicht schnell genug zu implementieren, sondern zu lange damit zu warten. Und das Missverständnis bestand darin, dass natürlich die Freiheit über die Unfreiheit gesiegt hat, dass dies aber noch lange nicht bedeutete, dass nach dem Zusammenbruch des Sozialismus die Welt so bleibt, wie sie vorher war. Und das Missverständnis bestand darin, dass die starke Ökonomie Westdeutschlands den Aufbau in Ostdeutschland unterstützen konnte, in der Hoffnung, dass bald alle Ostdeutschen so leben und werden, wie die Westdeutschen sind. Aber das Missverständnis besteht darin, dass nicht genug und ausreichend realisiert wurde, dass ganz Deutschland sich angesichts der Globalisierung und der Informations- und Wissensgesellschaft verändern muss. Und dieser Prozess, der findet jetzt, er hat schon begonnen Mitte der 90er Jahre, aber der findet jetzt statt angesichts von ausgesprochen schwierigen Fakten, nämlich der Tatsache, dass wir Deutschland das Land sind mit dem schlechtesten ökonomischen Wachstum in ganz Europa. Und weil Deutschland das größte Land in Europa ist, ist der Einfluss Deutschlands auf das gesamte Erscheinungsbild Europas natürlich von ausgesprochen wesentlicher Bedeutung. Und ich habe heute mehrmals gesagt, angesichts der Euro-Entscheidung der britischen Regierung, dass natürlich das Erscheinungsbild Europas aus dem Blickwinkel eines Briten ökonomisch nun im Augenblick auch nicht das ist, was die völlige Faszination ausstrahlt bezüglich der Innovationsfreude des Kontinents und wo man sich natürlich zweimal überlegt, ob man dort, in welche Art von Gesellschaft man dort eintritt und an wem man sich beteiligt. Und deshalb ist für uns, aber ich sage das jetzt aus reinem Eigennutz, für uns, für die Deutschen ist es wichtig, von dem letzten Platz im Wachstum, gekombiniert natürlich mit all den Folgen, die ein mangelndes Wachstum hat, was die Beschäftigung anbelangt, was die Situation der öffentlichen Haushalte anbelangt, was die Situation der sozialen Sicherungssysteme anbelangt, dass wir hier die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Eine Erklärung heißt dann immer, unser Wachstum ist so gering, weil wir ja die Aufgaben der deutschen Einheit zu lösen haben. Das ist nur indirekt richtig, denn Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, alle haben höhere Wachstumsraten. Man könnte also auch auf die Idee kommen, dass der weniger wirtschaftlich entwickelte Teil in Deutschland, Deutschland Raum gibt, zusätzlich zu dem hochentwickelten Teil nochmal eine Periode höheren Wachstums durchzumachen. Diese Periode hat es Anfang der 90er Jahre auch gegeben, aber die sehr schnelle Angleichung aller rechtlichen Regelungen oder fast aller rechtlichen Regelungen, insbesondere auch der arbeitsmarktrechtlichen Regelungen, hat natürlich dann dazu geführt, dass die Wachstumsmöglichkeiten durch eine sehr restriktive Gesetzgebung auch gleich wieder gekappt wurden. Und das ist jetzt die Diskussion, die wir im Grunde in ganz Deutschland führen müssen. Was bedeuten die Herausforderungen der Globalisierung für die deutsche Ökonomie? Und da muss man ganz einfach sagen, ich glaube, und das wird in Deutschland nach wie vor zu wenig getan, um an den Chancen der Globalisierung teilhaben zu können, kann Deutschland sein hohes Lebensniveau nur erhalten, wenn es auch bereit ist, an den Innovationen, das heißt an den technischen Entwicklungen dieser Welt, auch einen wieder zunehmenden Anteil zu bekommen. Sie können mit Niedriglohn, mit Kürzungen, mit Einschnitten, alles nötig. Aber Sie können Menschen davon nicht überzeugen, dass dies einen wirklichen Sinn hat, wenn dahinter immer die Angst steht, im Grunde Verlierer eines internationalen Prozesses zu sein, bei dem andere Gewinner sind. Und Gewinner an diesem Prozess können die Deutschen nur werden, wenn sie ihre Einstellung zu Innovation, zu technischen Entwicklungen, wissenschaftlichen Entwicklungen verändern. Das bedeutet Reformen im Bildungssystem. Wir haben gerade in kleiner Runde darüber gesprochen. Das Abschneiden der Deutschen in der PISA-Studie war für viele ein Schock. Und es war hochinteressant, dass die Bayern und die Baden-Württemberger, also die südlichen Länder Deutschlands, die auch regiert sind von der CDU, die Plätze 1 und 2 eingenommen haben. Ja, warten Sie ab. Aber das ist nun mal leider die Realität. Ich kann die ja nicht verschweigen. Also, dass aber die Plätze 3 und 4 in Deutschland die neuen Bundesländer Sachsen und Thüringen eingenommen haben. Nun kann man die These vertreten, die Sachsen sind schlauer als die Brandenburger, wo ich herkomme. Diese These vertrete ich aber nicht. Das heißt, Sie haben im Grunde ein interessantes Experimentierfeld. Sie haben 5 neue Bundesländer gehabt. Die sind 1990 zu der Bundesrepublik Deutschland dazugekommen. Die haben 40 Jahre lang alle das gleiche sozialistische Bildungssystem gehabt. Und 12 Jahre später haben sie bei einer internationalen Studie die Situation, dass in Sachsen und Thüringen die Kinder in 12 Jahren Abitur machen und nicht in 13 wie in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und trotzdem die Sachsen und Thüringer so viel mehr Punkte haben, wie ein ganzes Schuljahr in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausmacht. Das heißt im Grunde 2 Jahre Leistungsunterschied nach 12 Jahren unterschiedlichem Schulsystem. Und das zeigt, was ein politisches und auf Leistung ausgerichtetes Schulsystem bewegen kann oder auch nicht bewegen kann. Und die Tatsache, dass das Land Bremen zum Beispiel in Deutschland den letzten Platz hat, die konnten sie sozusagen blind abgeben, ohne jemals an der PISA-Studie teilzunehmen. Und es ist im Übrigen auch interessant, es gibt von McKinsey eine Studie. Und diese Studie fragt die Eltern in Deutschland, wie zufrieden sie mit dem Bildungssystem sind. Und das Abbild dieser Zufriedenheit ist total verbindbar mit der Frage, wie in der PISA-Studie die Eltern abgeschnitten haben. In Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen sind die Eltern zufrieden. In den schlecht abschneidenden Ländern sind die Eltern unzufrieden. Das heißt, es gibt ein ganz natürliches, auf Leistung ausgerichtetes Gefühl bei den Menschen. Zweiter Punkt, wir brauchen kürzere Ausbildungszeiten, also 12 Jahre Abitur. Dritter Punkt, wir brauchen mehr Wettbewerb an den Universitäten. Wir brauchen Studiengebühren. Wir brauchen das Recht der Universitäten, sich die Studenten selbst auszusuchen. Wir brauchen dafür ein gutes Darlehenssystem und wir brauchen das Herausnehmen bei der Bezahlung der Universitätsangestellten aus dem Beamtentarif und ein leistungsorientiertes Bezahlungssystem. Alles andere wird nicht dazu führen, dass die Studenten aus dem Ausland wieder gerne nach Deutschland kommen, es sei denn, sie wollen Mozart oder Beethoven studieren, aber das kann nicht die Zukunftsorientierung Deutschlands sein. Zweiter Punkt, das lässt sich auch relativ einfach machen, das sind ja keine Dinge, die das Land umstürzen. Zweiter Punkt, wir brauchen in Deutschland eine Einstellung zu dem, was unsere Stärken sind. Chemische Industrie, pharmazeutische Industrie, Automobilindustrie, Biotechnologie, grüne Gentechnologie, bei der sozusagen nicht immer zuerst die Risiken diskutiert werden und dann erst die Chancen, sondern wo wieder eine Umkehrung stattfindet, weil in diesen Bereichen die eigentlichen renditeträchtigen Jobs angesiedelt sein müssen. Und wenn man sich anguckt, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs in Lissabon beschlossen haben, dass Europa in den nächsten 10 Jahren zur dynamischsten Region der Welt werden soll. Und wenn Sie sich dann einmal anschauen, was in Brüssel gerade an Chemikalienrichtlinie produziert wird, und zwar einer Richtlinie von einer Kommissarin, die aus Schweden kommt und die nie eine chemische Fabrik von innen gesehen hat, dann kann ich nur sagen, so wird es mit der dynamischsten Region der Welt mit Sicherheit nichts. Europa bindet sich zum Teil Fesseln an die Füße, anstatt sich sozusagen Gewichte vom Rücken abzunehmen. Und das muss sich ändern, ansonsten werden andere Kontinente, da bin ich vollkommen überzeugt, uns überflügeln. Dritter Punkt, wenn wir diese ja auch irgendwo Verheißung für die Menschen, wo können unsere Arbeitsplätze sein, wo sollen unsere Kinder arbeiten? Diese Frage ist ja heute in der globalen Welt nicht mehr einfach zu beantworten. Früher sind die Menschen, Sie kennen das aus Großbritannien, ja über Generationen in die Kohlegrube oder ins Stahlwerk gegangen. Was sagt ein Vater heute seinem Sohn oder eine Mutter ihrer Tochter, was sollst du lernen, was ist ein zukunftsfähiger Arbeitsplatz? Wenn wir diese Frage nicht einigermaßen plausibel beantworten, wird die Bereitschaft, bei diesem Arbeitsplatz dann auch zu schauen, ist er wettbewerbsfähig angelegt, ja oder nein, wird diese Bereitschaft nicht vorhanden sein. Und deshalb würde ich gerne die Diskussion, anders als es jetzt unsere Regierung macht, von dem Kopf auf die Füße stellen und sagen, zuerst lasst uns darüber sprechen, wo sind unsere Chancen. Und wenn wir diese Chancen definiert haben, dann müssen wir die Bedingungen definieren, unter denen diese Chancen auch realisierbar sind. Und diese Bedingungen heißen, dass wir mit bestimmten, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft nicht mehr so weitermachen können. Und da ist für mich einer der Schlüsselpunkte, die Frage, wie halten wir es mit dem Flächentarifvertrag? Also mit dem Kartell, was im Grunde ein Anfangsresultat schon der sozialen Marktwirtschaft war, dass die Lohnverhandlungen ganzer Branchen flächendeckend von den Tarifparteien für alle Betriebe geführt wurden. Und die, die nicht dabei waren, da wurde der Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt. Und wenn Sie heute den Metallbereich nehmen, dann haben Sie natürlich eine völlig unterschiedliche Arbeitsplatzsituation in der Automobilfabrik, die Porsche Autos herstellt, im Vergleich zu denen, die im Metallbereich Gehäuse von Computern herstellen. Porsche ist relativ unangefochten Wettbewerbsführer und kann sich ganz andere Bezahlungen leisten. Und wer Gehäuse für Computer herstellt, lebt in einem Wettbewerb mit Polen, mit Tschechen, mit Filipinos und anderen. Das heißt also, Sie müssen die Betriebe auf der regionalen Ebene flexibel reagieren lassen. Und dazu müssen wir Öffnungsklauseln in die Flächentarifverträge hineinbringen. Dies ist ein heftig umkämpftes Gebiet und mitnichten Teil der Agenda 2010 des Bundeskanzlers, der an dieser Stelle empfiehlt, dass sich die Tarifvertragspartner, also die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, genau auf diesen Punkt einigen. Das bedeutet aber für diese Leute, freiwillig Macht abzugeben. Das genau tun sie aber nicht und insofern wird es zu einer solchen Lösung nahezu nie kommen. Im Übrigen, und das wird in Deutschland immer wieder verkannt, brauchen wir Rechtssicherheit. Das heißt, Investoren von außen, und wir werden Investoren von außen brauchen, die wieder in Deutschland investieren. Investoren von außen kommen nur, wenn sie nicht auf den guten Willen angewiesen sind, sondern sich auf klare Rechtsverhältnisse berufen können. Und damit bin ich auch beim nächsten Punkt, beim Kündigungsschutz. Wir haben in Deutschland einen Kündigungsschutz, der letztlich immer und immer mehr zu einer Barriere geworden ist für die, die außerhalb des Arbeitsmarktes stehen, die also keine Arbeit haben. Und diese Hürde ist so hoch geworden, dass viele, insbesondere die Älteren, sie nicht mehr überspringen können. Das heißt, der Kündigungsschutz schützt vielleicht noch die, die Arbeit haben. Aber die Zahl derer wird immer geringer und die Zahl derer, die keine Lobby haben, wird immer größer. Und deshalb muss an dieser Stelle aus unserer Sicht auch eine Veränderung eintreten. Hier hat nun die Bundesregierung einen Vorschlag gemacht in der Agenda 2010. Den kann man im Grunde nur schwer unterstützen, weil er sagt, alle Betriebe, die mehr als 5 Beschäftigte haben, bis zu 5 Beschäftigten gilt heute kein Kündigungsschutz, die dürfen, wenn sie befristete Arbeitsverhältnisse für einen 6., 7., 8. machen, dann werden diese 6., 7., 8. nicht angerechnet auf die 5. Das heißt, diese Betriebe werden weiter behandelt wie Betriebe mit 5 Beschäftigten, das heißt kein Kündigungsschutz. Was bedeutet das? Das bedeutet letztlich, dass jeder Betrieb erstmal eine Tendenz hat, wenn er 100 Beschäftigte hat, 95 zu entlassen, um anschließend für die 95 nur noch befristete Arbeitsverträge zu machen. Denn wenn er einen dauerhaften Arbeitsvertrag macht, dann fällt er nicht mehr unter die neue Regelung und hat wieder den Kündigungsschutz. Ich halte das schlicht und ergreifend für Quatsch. Und es ist rein ein Tribut an die ideologischen Vorbehalte der Sozialdemokraten und wir müssen es anders machen. Und deshalb schlagen wir vor, dass man bei der Einstellung, egal wie groß die Company ist, vereinbart, dass es bei Entlassung eine Abfindung gibt. Diese Abfindung gibt Rechtssicherheit und man kann dann wählen zwischen dem herkömmlichen Kündigungsschutz und der Abfindung. Und die meisten Companies werden sich dann selbstverständlich für diese Abfindungsregelung entscheiden. So könnte ich mit Ihnen jetzt alles durchgehen, was im Bereich Arbeitsmarkt zu verändern ist. Die Grundregel muss heißen: Freiheit, mehr Wettbewerb und mehr Verlagerung der Verantwortlichkeiten auf die untere Ebene. Wir haben dann den zweiten Punkt, dass Deutschland das Land ist, das seine Arbeitskosten, glaube ich, am allerschärfsten an die sozialen Sicherungssysteme gebunden hat. Das heißt, wir haben zu jeder Arbeitsstunde 40% Lohnzusatzkosten. Diese Lohnzusatzkosten, das wissen Sie, sind aufgeteilt mehr oder weniger hälftig auf den Beschäftigten und den Arbeitgeber. Und diese 42%, bei denen wir jetzt angekommen sind und die tendenziell steigend sind, müssen runtergebracht werden, weil ansonsten in allen einfachen Beschäftigungsverhältnissen im Binnenmarkt, im europäischen Binnenmarkt, keine Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Verhältnis zu ihren europäischen Nachbarn gegeben ist. Die Sache wird sich erschweren, wenn Polen, Ungarn und andere beitreten und die Übergangszeiten vorbei sind. Das können Sie daran sehen, dass in Deutschland im Grunde auf keinem Bau mehr oder auf vielen Baustellen inzwischen kaum noch Deutsche sind in den einfachen Maurerarbeiten, sondern dass Portugiesen, Spanier diese Jobs machen. Denn man hat zwar einen gemeinsamen Mindestlohn verabredet, aber was Sie im Binnenmarkt nicht verabreden können, das ist die gleiche Höhe der sozialen Nebenkosten. Das heißt, die Portugiesen haben nur etwa die Hälfte der Aufwendungen und das bedeutet, jeder Maurerarbeitsplatz ist bei gleichem ausgezahlten Lohn für den portugiesischen und den deutschen Arbeitnehmer um 20% teurer gemessen an der Ausführung durch den Portugiesen. Und ein deutscher Maurer kann nicht um 20% besser sein als ein portugiesischer. Und wir haben dann einen Punkt, an dem wird in Deutschland noch eine große Diskussion sein, auch kein Teil der Agenda 2010 des Bundeskanzlers. Der wird sich mit der Frage befassen, wie lange arbeiten die Deutschen. Und zwar nicht, was die Lebensarbeitszeit anbelangt, sondern was die Wochenarbeitszeit und die Zahl der Feiertage anbelangt. Unsere Nachbarn, die Schweiz, die nun wirklich auf einem ganz hohen Lebensniveau leben, haben eine durchschnittliche Jahresarbeitszeit von 220 Tagen. In Deutschland haben wir eine von 176. Hinzu kommt, dass die Schweizer 42 Stunden pro Woche arbeiten und die Deutschen im Durchschnitt 38 Stunden pro Woche. Das heißt also, bei dieser Frage, so viel besser, so viel effizienter, so viel innovativer können wir überhaupt nicht sein, um dabei auf Dauer Arbeitsplätze in Deutschland halten zu können. Und ich bin ganz gewiss, dass diese Frage mit den Menschen in Ruhe diskutiert, natürlich dazu führen wird, dass sie sagen werden, ehe wir gar keine Arbeit haben, sind wir natürlich bereit, 2 Stunden mehr in der Woche zu arbeiten. Die Schwierigkeit besteht nur darin, dass die Frage, wie lange wird gearbeitet, wie viel Urlaub haben wir, in weiten Teilen in Deutschland von den Tarifpartnern bestimmt wird. Der gesetzlich geregelte Mindesturlaub ist 21 Tage in Deutschland. Der durchschnittlich gewährte Urlaub beträgt 30 Tage in Deutschland. Das heißt, diese gesamte Spanne ist der Politik nicht zugänglich. Und so sind inzwischen 50% der zusätzlichen Lohnkosten tarifrechtlich vereinbart, also den politischen Akteuren überhaupt nicht mehr zugänglich, sondern müssen von den Tarifvertragspartnern sozusagen vereinbart werden. Und das ist eine der ganz großen Fragestellungen, die leider in dem Bündnis für Arbeit, das wir über Jahre hatten, nicht gelöst werden konnten, aber die genau in diesem Kontext hätten gelöst werden müssen. Deutschland befindet sich also in einem Prozess, bei dem wir eine Reform der sozialen Sicherungssysteme brauchen. Eine Reform im Grunde des Steuersystems, weil die Eigenkapitalausstattung der Firmen extrem schlecht ist. Wir brauchen eine Reform des Arbeitsmarktes und wir brauchen eine neue Einstellung zu neuen Technologien und zu Investitionen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Herausforderungen schaffen können. Aber wir haben natürlich wenig Zeit zu verlieren oder andersrum gesprochen, wir haben schon sehr viel Zeit vergeudet. Und das Problem, was wir in Deutschland haben, und deshalb müssen wir auch über eine Reform des Föderalismus nachdenken, ist ein Problem, dass wir unsere Entscheidungsmechanismen durch den Föderalismus in Deutschland sehr langsam sind. Sie sind extrem effizient, wenn sie einmal getroffen wurden, weil sie oft unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, also im nationalen Parlament, und in der zweiten Kammer im Bundesrat haben. Und wenn beide Mehrheiten sozusagen sich auf einen Gesetzentwurf geeinigt haben, dann ist die Akzeptanz eines solchen Gesetzes sehr, sehr hoch. Und das entspricht auch in weiten Teilen unserem ganz anderen Wahlsystem. In Deutschland haben Sie, dadurch, dass Sie ein Verhältniswahlrecht haben, niemals so große Mehrheiten, wie Sie sie in Großbritannien haben. Das heißt, Sie haben Mehrheiten von 11 Abgeordneten. Jetzt überlegen Sie mal, die britische Regierung müsste alle ihre Dinge durchbringen mit einer Mehrheit von 11 Abgeordneten und das wäre dann noch eine Koalition aus zwei Parteien. Dann können Sie ermessen, wie schwierig es ist, unter solchen Bedingungen Reformen überhaupt durchzubringen. Aber wenn einmal eine Entscheidung getroffen ist, dann ist sie extrem stabil und hält, ich will nicht sagen Jahrhunderte, aber mindestens Jahrzehnte, was unter den Bedingungen der Globalisierung allerdings auch nicht immer ein Vorteil ist. Das heißt also, wir müssen versuchen, die Aufgaben, die die Bundesebene, die Länderebene und die lokale Ebene zu machen haben, möglichst stark zu entkoppeln, damit wir eine Situation bekommen, in der die Verantwortlichkeiten der einzelnen Ebenen wieder klar definiert sind und dann möglichst auch die Finanzausstattung der einzelnen Ebenen der Aufgabenzuteilung einigermaßen entspricht. Dies ist ein Riesenproblem. Weil wenn die für etwas verantwortlich sind, etwas abgeben sollen, das immer ein sehr schwieriger Prozess ist. Sie kennen das wahrscheinlich auch aus Großbritannien. Aber wir müssen uns auch diesem Problem stellen. Lassen Sie mich zum Schluss zwei Dinge ansprechen, die etwas mit der Situation außerhalb Deutschlands zu tun haben. Einmal mit dem Europäischen Verfassungsvertrag und den Verhandlungen dazu. Und zum Zweiten auch mit der Frage, wie verhält sich Deutschland außenpolitisch. Ich beginne mit der Frage, was ist außenpolitisch passiert in den letzten Monaten? In den letzten Monaten ist außenpolitisch eine außerordentlich schwierige Situation eingetreten, die Einfluss auf die Situation in Europa hat und auch in Zukunft haben wird. Denn die Frage, wie der Irak-Konflikt debattiert wurde, ist eine Frage, die sehr viel zu tun hat mit der Frage, wie kommt die UNO daraus, was ist die Zukunft der NATO, was ist die Zukunft der Europäischen Union? Was ist die Verantwortlichkeit von Nationalstaaten? Ich war eine der scharfen Opponentinnen, also die gesamte christlich-demokratische Union, die Opposition, zu der Einlassung und zu der Haltung der Bundesregierung in der Frage des Irak-Konflikts. Das ist für eine Opposition eine ziemlich komplizierte Sache. Wenn sie gegen die Mehrheit der Bevölkerung und gegen die Regierung in der Oppositionsrolle eine andere Position einnehmen. Und wir haben das deshalb gemacht, weil wir in einer anderen Weise die Schlussfolgerung gezogen haben für die Frage, was ist im deutschen Interesse? Es ist richtig, was auch der Bundeskanzler sagt, nach der deutschen Einheit hat Deutschland die Aufgabe, seine ureigensten Interessen zu definieren und Deutschland hat auch die Möglichkeit, seine Interessen zu definieren. Und diese Interessendefinition bedeutet, dass wir Rechte haben, dass wir Pflichten haben und dass wir damit verantwortlich umgehen müssen. Und die Frage, was ist im Irak-Konflikt das deutsche Interesse gewesen, beantwortet sich für mich so, dass ich sage, deutsches Interesse muss sein, dass unsere Position möglichst eindrucksvoll durchgesetzt werden kann. Und ich glaube, dass dafür die besten Verbündeten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind. Wir sind stärker, wenn Europa einheitlich ist und Deutschland hat ein ganz spezielles Interesse an der Einheitlichkeit der europäischen Position, weil Deutschland aus seiner gesamten Geschichte heraus ja zum Beispiel kein eigenständiges Mandat im UN-Sicherheitsrat hat, schon gar kein Vetorecht. Das heißt, Länder wie Großbritannien und Frankreich können ihren internationalen Einfluss ganz anders geltend machen, als Deutschland das kann. Deshalb darf Deutschland niemals der Motor der Spaltung Europas sein, sondern Deutschland muss immer der Motor des Ausgleichs in Europa sein. Und das war genau der Fall, den Deutschland nicht beherzigt hat, sondern letztendlich hat Deutschland sich erst isoliert in den Wahlkampagnen, um dann später mit Frankreich gemeinsam eine neue Achse hin zu Russland aufzumachen, die einen wesentlichen Beitrag zur Spaltung Europas beigetragen hat und aus meiner Sicht deshalb den deutschen Interessen überhaupt nicht gedient hat. Und deshalb ist die Frage, wie kann man Europa bauen? Für mich so zu beantworten, Europa wird man, und das wird nach der Erweiterung der Europäischen Union noch gravierender sein, Europa wird man und darf man nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika bauen. Das heißt nicht, dass man den Vereinigten Staaten in allen Einzelpositionen zustimmen muss. Ich war Umweltministerin, ich habe mich genug geärgert über die Ignoranz gegenüber dem Kyoto-Abkommen und vielem anderen mehr. Aber ich glaube, dass man auf einer Vertrauensbasis und in einem Gefühl gemeinsamer Allianzen arbeiten muss. Und dieses Gefühl, dass sich aufeinander verlassen können, ist in der Art, wie der Irak-Konflikt gehandelt wurde, schwer in Frage gestellt worden und das hat Auswirkungen. Und das hat jetzt auch Auswirkungen auf die Frage, wie baut sich dieses Europa weiter auf? Und ich glaube, dass Europa viele Fälle wie die des Irak nicht durchsteht. Das heißt, Europa muss zu einem qualitativen Sprung in der Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik finden. Und zwar nicht gegen die NATO, nicht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und schon gar nicht basierend auf einer Idee einer Äquidistanz zwischen Amerika und Russland. Also dass Deutschland immer eine Äquidistanz zwischen Amerika und Russland wahren kann. Und deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, und das als abschließender Tipp, dass nie wieder die europäischen Staats- und Regierungschefs in wesentlichen außenpolitischen Fragen Entscheidungen treffen, die sie erst national treffen, bevor sie nicht versucht haben, sie in Europa gemeinsam abzustimmen. Europa muss immer erst vorher versuchen, eine gemeinsame Position zu finden, bevor es möglich ist, dass jeder seine nationalen Interessen durchsetzt. Wir sind insgesamt positiv gegenüber dem Verfassungsvertrag. Ich bitte Sie, die Wirkung dieses Verfassungsvertrages nicht zu überzubetonen. Dort findet im Augenblick keine Revolution statt, weil hier eine harte Diskussion, Referendum ja oder nein ist. Es ist eine Übersichtlichkeitsmachung der Verantwortlichkeiten Europas. Es ist bis jetzt wenig Neuigkeit darin, schon gar keine qualitative Neuerung, die jetzt ein völliges Referendum rechtfertigen würde, nach meiner Auffassung. Aber das ist eine britische Diskussion, in die ich mich jetzt nicht weiter einmischen will. Was wir brauchen, ist ein gemeinsames Zugehen auf Europa, eine Kräftigung Europas, aber nicht gegen Amerika, sondern mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das wird Europa stärken und im Übrigen auch den Vereinigten Staaten von Amerika guttun. Denn auch eine Supermacht, die militärisch und wirtschaftlich stark ist, darf niemals denken, dass sie die Welt allein regieren kann. Und damit bin ich am Ende und insofern passt es gut, dass es klingelt.
If you can just make your way out through the nearest available exit, please, ladies and gentlemen. I'm sorry about this. Obviously, a fire alarm in the building. Just make your way out, please.